Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe es im Aktuell, in diesem Wochenmail schon geschrieben. Es geht heute noch einmal um den Sabbat. Um den Sabbat, um Jesus und um Pharisäer. Es ist tatsächlich schon das dritte Mal, die dritte Begebenheit, wo wir uns quasi heute noch einmal in das Thema hineingeben. Das erste Mal war, wo Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda geheilt hat. Da ist es eigentlich losgegangen mit Jesus und den Pharisäern und dass irgendwie da der Sabbat einfach zum Ärgernis geworden ist, weil Jesus den nicht so gehalten hat, wie die Pharisäer sich das vorstellen. Das zweite Mal war es dann, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs war. Die Jünger haben Hunger bekommen am Sabbat und sind in ein Feld hineingegangen und haben Ähre abgerissen und dann Korn gegessen. Und heute, die heutige Begebenheit, die spielt in einer Synagoge ab. Und ich lese euch einfach gerade mal den Text aus Matthäus 12 vor, dass wir den so vor Augen und im Ohr haben. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und sie wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. Das ist jetzt so, wie der Matthäus die Begebenheit aufgeschrieben hat. Aber wir finden eigentlich die gleiche Geschichte auch noch bei Markus und dem Lukas. Und es ist fast wie immer, wenn eine Geschichte von mir als einem Evangelist aufgeschrieben ist, dann gibt es leichte Abweichungen, dann gibt es Details, die etwas anders beschrieben sind. Es sind halt wie wenn man drei Augenzeugen bricht, würde hören. Jeder betont noch etwas anderes oder hat noch etwas anderes mit aufgeschrieben. Und ich bin mal hingesessen und habe quasi den Inhalt von Markus und dem Lukas genommen und ich bin den Matthäus-Text ergänzt. Ich habe quasi versucht, das, was die noch Besonderes mit aufgeschrieben haben, da bei diesem Matthäus-Text einzufügen. Und ich habe das farblich markiert. Und zwar habe ich alles Blaue, das ist gar nicht so einfach, die Farbe zu sehen, das Blaue ist von Markus dazugekommen und das Grüne hat der Lukas noch aufgeschrieben. Und ich habe quasi einen neuen Text gemacht aus diesen drei. Und so kommen wir auf jeden Fall einen besseren Überblick über. Ich finde nämlich, dass die anderen beiden sehr wohl noch sehr wichtige Ergänzungen uns liefern. Und ich möchte euch jetzt den erweiterten Text einfach noch einmal vorlesen, dass wir mit allen Ergänzungen die Geschichte noch einmal hören. Und er ging von dort weiter und kam abermals an einem anderen Sabbat in ihre Synagoge und lehrte. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte rechte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Und sie fragten ihn und sprachen, ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der ein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Er aber kannte ihre Gedanken. Da sprach er zu dem Menschen, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Verderben? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz und sprach zu dem Menschen, streck deine Hand aus, und er streckte sie aus. Und sie wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus, wurden ganz von Sinnen und hielten Rat mit den Anhängern des Herodes über ihn, dass sie ihn umbrächten. Oder der Lukas hat geschrieben, was sie Jesus tun wollten. Ihr merkt, da ist gerade noch ein bisschen mehr Informationen gekommen. Es ist spannend, dass wir diese zwei Evangelisten dazugeholt haben. Und ich möchte jetzt einfach rasch so ein bisschen Vers durch Vers mit uns durchgehen und anschauen, was ist da, was fällt auf oder was können wir vielleicht schon direkt daraus rausnehmen und auch lernen. Gemäss dem Text von Matthäus ist Jesus direkt vom Feld, also dort, wo die Jünger noch das Korn gegessen haben, und quasi zum zweiten Zwist gekommen ist mit den Pharisäern, direkt von dieser Situation in die Synagoge gegangen. Und vom Lukas wissen wir, dass er dort hingegangen ist, um zu lehren. Also er hat ein Ziel gehabt. Und er hat das schon öfters gemacht, das sagt der Markus, wieder einisch. Am Sabbat ist Jesus in die Synagoge gegangen, um zu lehren. Und dort in der Synagoge war ein Mann mit einer verdorrten Hand. Und ich finde, es ist absolut kein Zufall, oder? Der Lukas, unser Arzt. Der sagt natürlich, hey, es war nicht irgendeine Hand, es war die rechte. Also so viel Genauigkeit erwarten wir vom Arzt natürlich. Also, jetzt wissen wir das auch. Was wir nicht wissen, ist, ob Jesus den Mann mit dieser verdorrten Hand direkt schon gesehen hat oder ob Pharisäer dafür gesorgt haben, dass er ihn dann schon sieht. Auf jeden Fall haben sie ganz einen hinterhältigen Plan gehabt, die Pharisäer. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, hey, die haben eigentlich den gleichen Versuch gemacht wie die Schlange im Garten Eden bei der Eva. Sie sind so gekommen und haben eine Frage gestellt. Etwas, was sie an die Antwort schon genau gewusst haben. Aber mit dieser Frage haben sie Jesus quasi reinlegen. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Sie haben wollen, dass Jesus jetzt den Mann heilt. Und dann können sie ihn endlich verklagen. Die letzten beiden Male hat es irgendwie nicht geklappt. Darum nehmen sie jetzt einen dritten Anlauf. Und dann ist mir etwas anderes in den Sinn gekommen. Die Pharisäer, die haben also gewusst, Jesus kann den Mann heilen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Und zwar nicht mit einer Salbe. Oder in einer Operation, also quasi wie ein Arzt. Sondern indem man es einfach sagt und der Mann wäre gesund. Also die Pharisäer haben um die Macht von Jesus gewusst. Aber sie haben nicht wollen, sich auf die Macht einlassen. Sie haben die Macht wollen weghaben. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Sie haben gewusst, wer der Jesus ist und was der für eine Macht hat. Und sie haben sich daran gestört. Ihr Plan war, der muss weg. Eigentlich wäre doch die Logik, bleib da, lehr uns das auch. Hilf du uns, die Macht brauchen wir. Aber sie haben ihn weg wollen haben. Sie haben wahrscheinlich sich viel zu fest um die eigene Macht quasi gefürchtet. Wenn wir dann weitergehen, Vers 11 und 12, das ist etwas, was so nur bei Matthäus vorkommt. Markus und Lukas berichten da gar nichts. Aber der Matthäus, dem ist das wichtig, dass Jesus quasi erzählt, dass die Rettung von einem Leben nie gegen das Sabbatgebot verstoßt. Und das ist eigentlich so der Inhalt. Jesus sagt ihnen, wenn ich ein Leben am Sabbat rette, dann ist das nie ein Verstoß gegen das Sabbatgebot. Und er bringt ihnen das Bild von dem Schaf. Und ich denke, dass die Pharisäer ziemlich sicher würden sogar zustimmen, wenn es rein ums Schaf geht. Okay, wenn ein Schaf quasi in Todesgefahr ist, okay, dann dürfen wir es am Sabbat retten. Aber Jesus bricht sie dann ab und sagt, Gutes tun ist immer erlaubt am Sabbat. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage. Jemandem das Leben retten oder einfach banal nochmal Gutes tun. Und ich glaube, da hat er sie bereits wieder verrückt gemacht. Am Anfang sind sie vielleicht noch einig, okay, Leben retten, aber Gutes tun, das ist viel zu banal. Die Pharisäer haben viel mehr darauf gepocht, dass man das Sabbatgebot wirklich einhaltet. Hey, nur normal Gutes tun. Da kannst du von Sonntag bis Freitag. Aber am Sabbat, dann wird Sabbat gehalten. Ganz krass, die Einstellung, die sie da hatten. Der Vers 13, der ist ja eigentlich beim Matthäus mega kurz. Steht fast nichts in schwarz. Der Matthäus geht jetzt sehr schnell drüber. Und die anderen beiden, die fügen da jetzt richtig viel ein. Der Lukas betont zum Beispiel, dass Jesus die hinterhältigen Gedanken der Pharisäer kennt hat. Er hat gewusst, sie wollen ihm eine Falle stellen. Also das Vorgehen wie die Schlange mit dieser Frage, quasi Jesus so in Bedrängnis zu führen, das hat schon mal nicht funktioniert. Jesus hat direkt gewusst, was die Absichten der Pharisäer sind. Und niemand kann Jesus etwas vormachen. Ich glaube, das müssen wir uns einmal wieder selber sagen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich kann etwas verstecken von Jesus. Niemand kann etwas in Jesus vormachen. Niemand kann irgendwie einen Gedanken von Jesus verstecken. Jesus kennt uns durch und durch. Er weiß genau alles, wo wir denken. Er weiß alles, wo wir planen. Und mit allem meine ich das Gute zum Glück. Es ist immer gut, wenn Jesus unsere guten Sachen auch weiss, oder? Aber er weiß auch alles Dunkle, alles Böse. Er kennt uns durch und durch. Und darum habe ich mir überlegt, es ist gut, wenn wir einfach auch immer wieder, wenn wir mit Jesus beten, ihm vielleicht wirklich auch die bösen Gedanken hinlegen. Ich glaube nämlich, dass er uns helfen kann, dass die bösen Gedanken nicht zu Taten werden. Oder dass die bösen Gedanken nicht grösser werden und mehr Raum einnehmen. Und weil er es ja eh schon weiss, dann können wir es auch gerade hinlegen. Können wir gerade reinen Tisch machen. Also er hat die Gedanken der Pharisäer gekannt und hat gewusst, dass sie ihm einen Falle stellen. Und er hat natürlich auch Taktik erkannt, oder? Das ist wie der Satan mit dieser Frage. Und jetzt hat er den Spiess umgekehrt. Er hat zuerst den Mann mit der verdorrten rechten Hand quasi in die Mitte gebeten. Und dann hat er jetzt den Pharisäer eine Frage gestellt. Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Und im ersten Moment habe ich gedacht, dass Jesus die Frage vor allem auf den Mann bezieht. Also darf ich jetzt in dem Fall den heilen? Doch die Frage geht hauptsächlich an die Pharisäer. Die trifft die Pharisäer. Ich habe einen Kommentar von William MacDonald, dem seine Kommentare lese ich sehr, sehr gern, habe ich Folgendes dazu gelesen und ich lese euch vor. Seine Frage enthüllte die Bosheit der Pharisäer. Sie meinten, dass es falsch sei, ein Heilungswunder am Sabbat zu vollbringen. Jedoch nicht, dass es falsch sei, an einem Sabbat den Mord an ihm zu planen. Da haben sie keine Mühe gehabt, einen Mord zu planen am Sabbat. Und Jesus hat ihre Gedanken gekannt. Und er bringt es auf den Punkt mit dieser Frage. Es ist erstaunlich. Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun, das wollen wir unterstellen. He? Oder Böses tun, Leben retten oder töten. Was macht er da? Mir ist dann der berühmte Vers aus dem 1. Samuel eingefallen. Genau, ich habe ihn dabei. 1. Samuel 16,7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und da hat er tief ins Herz gesehen. Während es bei den Pharisäern vor allem um die sichtbare Einhaltung, so muss ich sagen, von dem Gebot gegangen ist, also viel Schein, he? Möglichst alles richtig machen, dass niemand denken könnte, man macht etwas falsch und einfach alles im Schein nach gut ist, hat Jesus viel tiefer geschaut. Und mit dieser Frage hat er sie überführt. Was bringt es, wenn man zwar alle Sabbatgebote einhaltet, aber dabei ein böses Herz hat? Vor Gott bringt es nichts, sagt Jesus da. In Matthäus 12, Vers 7, also noch ein bisschen vor dieser Geschichte, hat Jesus aus dem Buch Hosea zitiert. Und ich bin jetzt gerade zurück und habe gefunden, komm, wir lesen gerade den Vers selber aus Hosea 6,6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Das sei Gott. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Alle Opfer zu bringen, all die Sabbatgebote zu halten, das ist ein Opfer gewesen, finde ich. So viele Regeln und Verbote müssen einzuhalten, bringt gar nichts, wenn man ein böses Herz hat, wenn keine Liebe da ist. Genau. Und die Frage, die Jesus da quasi den Pharisäern gestellt hat, das ist ein riesen Klatschen. Also es ist eine richtige Ohrfeige. Ich denke, in einer Synagoge ist es ja ganz ruhig, oder? Ich glaube, man hat die Frage gehört nachhallen in diesem Raum. Weil die wirklich so überführend war. Und der Markus schreibt dann, was die Reaktion war der Pharisäer. Sie schwiegen aber still. Habt ihr schon mal jemanden gehört, laut schweigen? Sie schwiegen aber still. Es muss ein oberpeinlicher Moment gewesen sein für die Pharisäer. Ich glaube schon, sie hätten etwas sagen. Sie haben eigentlich selten nichts gewusst zu sagen. In dem Moment haben sie nichts mehr können sagen. Sie sind total überführt worden. Und Jesus, der hat aber auch seine Enttäuschung über das harte Herz gezeigt. Er hat es nicht versteckt. Er hat sie sogar zornig angeschaut. Er steht reihum. In dem Moment, wo sie so still schwiegen und nichts mehr können ihm an den Kopf werfen. Und dann hat er zu dem Mann gesagt, streck deine Hand aus. Und der hat sie ausgestreckt. Und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund, wie seine andere Hand. Jetzt hat er es doch gemacht. He. Mit dem haben sie ihn wollen reinleimen, aber er hat sie schon lange überführt. Sie sind schon lange machtlos gewesen. Aber weil er Menschen liebt, hat er ihn doch geheilt, den Mann. Und im Vers 14 sehen wir jetzt, was die Reaktion ist. Es war viel zu viel für die Pharisäer. Ihr Plan ist wieder nicht aufgegangen. Sie sind absolut bloßgestellt worden. Und am Schluss hat Jesus sogar geheilt. Das ist eine wahnsinnige Demütigung. Und sie mussten merken, der Jesus hat nicht nur die Macht, um Menschen zu heilen. Der Jesus, der kennt unsere Gedanken. Der kennt unsere Herzen. Der weiß, wie es uns aussieht. Ja, und dann, wie von Sinnen, haben die Synagoge verloren. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen muss. Wenn also eine Gruppe Pharisäer wie von Sinnen wahrscheinlich Hände verrührend, Köpfe schüttelnd und Türen schletzend oder so. Keine Ahnung. Wie muss man sich echt das vorstellen, oder? Wie von Sinnen sind sie rausgestürmt. Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Die Synagoge, das ist ihr Platz. Und sie haben es an ihrem Platz nicht mehr ausgehalten. Sie mussten weichen dem Jesus. Sie sind raus. Wahnsinn, oder? Ja, was hätten sie anders schon tun können, wie einfach abhauen in dieser Peinlichkeit drin? Sie hätten Einsicht zeigen können. Für das ist sie eigentlich nie zu spät, oder? Einsicht zeigen. Sie hätten das Wort von Jesus annehmen und sie hätten sogar ihm Recht geben können. Ich meine, schlussendlich hätten sie sogar sich entschuldigen für ihre Pläne, für ihre Bosheit. Sie hätten sagen, wir sind falsch gelegen. Lehr du uns, du hast recht. Aber das haben sie nicht wollen. Natürlich nicht, habe ich mir so überlegt. Will zugeben, dass man falsch liegt, das machen wir alle nicht so gern. Unterstelle ich euch jetzt mal. Und zugeben auch, dass man etwas Böses vorgehabt hat oder dass man sich so um Macht fürchtet. Uiui, das ist eine schwierige Nummer für uns Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich mich bekehrt habe, ist es so gewesen. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die haben zuerst mit Jesus nichts zu tun haben. Und es hat ein bisschen gebraucht. Und es kann auch oft dauern im Leben. Bis so der innere Widerstand gegen Jesus immer kleiner wird. Und bis man bereit ist, man will oder man braucht Jesus. Man nimmt ihn jetzt an in seinem Leben und er darf jetzt Herr über dem eigenen Leben sein. Viele wehren sich noch mit Händen und Füßen. Und machen den Glauben dabei an Jesus Christus zu etwas Lächerlichem und stellen die Leute dumm hin, die an Jesus glauben. Ich würde sagen, viele Menschen sind hartherzig wie die Pharisäer und flüchten eher von Jesus, als dass sie sich ihm gegenüber öffnen würden. Und dann, die gute Nachricht ist, aber es gibt immer wieder Menschen, die dann doch bereit sind, ihr Herz Jesus aufzutun und zu bekennen, ich habe falsch gehabt. Du hast richtig gehabt. Ich habe Böses vor gehabt. Du hast Gutes vor. Ich brauche dich über meinem Leben. Vergib mir. Und es ist das Allerbeste, was ein Mensch ja zu Lebzeiten tun kann. Den Jesus einladen in sein Leben. Es gibt nichts Bestes, nichts Besseres. Jesus einladen in sein Leben. Das ist das Allerbeste, das zu tun. Und das zeigt auch, dass man können Grösse zeigen konnte. Den Stolz niederringen und sagen, jawohl. Ich brauche Jesus. Aber eben, es zwingt einem niemand dazu. Jesus zwingt niemand dazu. Gar niemand. Und so hat er auch die Pharisäer nicht gezwungen. Und sie konnten rausstürmen, wie von Sinnen. Und sie haben sich dann sogar verbündet. Die Pharisäer haben sich mit den Anhängern vom Herodes verbündet. Erfahren wir hier von Markus. Und jetzt müssen wir wissen, die Pharisäer und die Anhänger vom Herodes, das sind Feinde. Die haben sich nicht mögen schmecken. Gar nicht. Zwei verfeindete Gruppen. Die haben nie das Gleiche wollen. Und immer, was die anderen wollen, ist falsch. Und in dem Moment haben sich die Pharisäer mit den Anhängern von Herodes verbündet. Und wisst ihr warum? Weil der Herodes war der, der Johannes den Täufer umbringen wollte. Und das haben sie jetzt als neuen Plan ins Auge gefasst. Der Herodes soll auch den Jesus umbringen lassen. Darum sind sie zu denen. Darum haben sie aus quasi Feinden jetzt eine Zweckverbindung gemacht oder eine Zweckfreundschaft geschlossen. Und all das haben sie am Sabbat gemacht. Die Pharisäer, wo so schnell über jedes Sabbatgebot quasi sind gekommen, ja, manieren und Leute hart bestraft haben, wenn sie jemanden verwünscht haben. Ich meine, die Frage, die Jesus gestellt hat, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten, sie sind vorne noch überführt und haben sie jetzt schon wieder vergessen. Und schon haben sie Böses geplant. Und dabei hat Jesus als gläubiger Jude, und das muss man wirklich mal noch festhalten, alle Sabbatgesetze immer eingehalten. Jesus hat gegen kein Sabbatgesetz verstoßen. Klar, die Pharisäer haben es besonders streng oder besonders in ihrem Sinn ausgelegt. Aber die Auslegung ist überhaupt nicht irgendwie alle Zweifel erhaben. Gar nicht. Jesus hat immer wieder klargestellt, was es denn die richtige Auslegung wäre. Und so hat er gegen nichts verstoßen. Er hat alle Vorschriften und Regeln genauestens eingehalten. Vielleicht habt ihr es so ein bisschen mitbekommen. Während insgesamt diesen drei Begegnungen ist so die Situation zwischen Jesus und den Pharisäern komplett eskaliert. Und es ist immer um den Sabbat gegangen. Und am Schluss haben sie echte Mordpläne geschmiedet. Und sie haben sich mit ihren Feinden verbündet, weil sie gewusst haben, der ist fähig, jemanden umzubringen. Der hat es beim Johannes den Täufer schon gemacht. Und wir glauben daran, dass er es wieder tun kann. Und immer ist es dabei um den Sabbat gegangen. Und für mich ist das noch ein Grund genug, dass ich jetzt noch in meiner restlichen Zeit noch ein bisschen mehr möchte mit uns den Sabbat anschauen. Oder vor allem auch die Frage, Sabbat oder Sonntag? Sabbat oder Sonntag? Wieso feiern wir denn überhaupt Sonntag und nicht Sabbat? Ja, der Sabbat, also Samstag, unser Samstag, ist nach jüdischer Zählweise der siebte Tag der Woche. Und der Sonntag, unser Sonntag, ist dementsprechend nach jüdischer Zählweise der erste Tag der Woche. Und vielleicht merkt ihr jetzt, warum man beim Handy oder dem Computer bei der Kalender-App einstellen kann, ob die Woche mit Sonntag oder Montag starten soll. Was ist der erste Tag der Woche? Nach jüdischer Zählweise ist der Sonntag der erste Tag, nach unserer Zählweise der Montag. Wie wir aus der Bibel wissen, hat Gott das ganze Universum und die Erde und alles auf der Erde in 6 Tagen erschaffen und hat dann am 7. Tag geruht. Und zu dem Zeitpunkt war das aber noch gar kein Gebot gewesen. Für Adam und Eva war es noch kein Gebot gewesen, auch den Sabbat müssen so zu halten, mit all den Regeln, die es hier gar noch nicht gegeben. Es ist erst von Gott zum Gebot gemacht worden, wo er im Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Dort wird es zum Gebot für das ganze Volk. Und dabei fällt auf, dass das Gebot zu halten ganz anders ist als die anderen restlichen 9 Gebote. Bei den anderen Geboten geht es um die Frage vom Zusammenleben. Nicht Ehebrechen, nicht Stellen, nicht Lügen. Das sind alles Fragen vom Zusammenleben. Also Handlungen, wo eigentlich wir Menschen noch schnell darauf kommen, das ist schlecht, wenn wir das machen. Aber beim Sabbatgebot ist es anders. Das Volk Israel soll den Sabbat halten, weil es Gott ihnen sagt. Wir können sagen, es ist ein treues Gebot. Sind ihr mir treu? Tönt ihr mir den Sabbat heiligen, weil ich es von euch verlange? Und dabei hat er aber immer die Möglichkeit gelassen, dass man Gott gleich kann dienen an diesem Tag. Das haben wir so bei dieser ersten Begegnung gesehen, von diesen drüne. Der Dienst für Gott war immer möglich gewesen. Dass immer notwendiges Handeln möglich sein soll, eben jemand aus einer Lebens- gefährlichen Situation zu retten und dass auch immer barmherzige Taten gleich möglich sein. Also Gott hat es nie so eng fassen wie am Schluss die Schriftgelehrten das Sabbatgebot gefasst haben. Sondern es ist schon von Anfang an darum gegangen, sind ihr mir treu, tun ihr mir das Gebot halten, mir zu lieb. Genau. Und spannend ist auch, dass 9 von den 10 Geboten dann im Neuen Testament wiederholt werden. Und es sind keine Gebote mehr für uns Christen, aber Anweisungen. Sie werden als Anweisungen wiederholt. Tun gleich. Also auch wir heute, wir sollen immer noch nicht lügen. Logisch. Aber das Sabbatgebot, das wird nie wiederholt im ganzen Neuen Testament für uns heutzutage. Es ist sogar eher so, dass der Paulus noch etwas anderes schreibt, und zwar im Brief an Kolosser. Ich habe uns den Vers wieder mitgebracht, Kolosser 2,16, dort schreibt der Paulus: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertags, Neumondes oder Sabbats. Lasst euch nicht ein schlechtes Gewissen machen, he? Der für uns Christen viel wichtiger Tag ist der erste Tag der Woche, also nach jüdischer Zählung. Und das ist unser Sonntag. Dort ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das so bewusst sind. Das ist der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Johannes 20,1, dort lesen wir: Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Am ersten Tag. Und der Sonntag, unser Sonntag, steht natürlich für den Neuanfang, für die Auferstehung. Aber eben nicht nur, sondern auch der Heilige Geist am Pfingstsonntag ist am ersten Tag der Woche auf die ersten Christen gekommen. Auch das zeigt wieder, was für einen Stellenwert der erste Tag in dem neuen Bund hat. Und an dem ersten Tag der Woche haben die Jünger auch das Abendmahl gefeiert. Apostelgeschichte 20, 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Die ersten Christen haben den ersten Tag genommen, um zusammenzukommen, das Abendmahl zu nehmen, und der Paulus hat ihnen predigt. Und ebenfalls schreibt der Paulus an die Gemeinde in Korinth noch Folgendes. Auch das Lied hat mit dem ersten Tag zu tun. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich den Gemeinden in Galatien geboten habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein, jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Man kann sagen, während der Sabbat für die erste Schöpfung steht und ein Gebot war, steht der Sonntag für die neue Schöpfung und für die Auferstehung, für die Ausgütung vom Heiligen Geist und ist jetzt ein Vorrecht. So würde ich den Sonntag betiteln. Ein Vorrecht. Wir müssen den Sonntag nicht mehr halten. Das Sabbatgebot gilt eh nicht mehr für uns und wir feiern ja nicht Sabbat, sondern einen Sonntag. Wir haben viel mehr Freiheit. Wir müssen den Sonntag nicht halten, um unsere Errettung zu verdienen. Wir müssen den Sonntag nicht halten, um heilig zu werden oder noch heiliger zu werden. Wir feiern den Sonntag als Tag der Erlösung. Und es ist gut, dass wir den Sonntag uns frei halten. Natürlich, das ist wichtig. Aber nicht, weil es ein Gebot ist, sondern damit wir eben den Tag vom Herrn, so haben die ersten Christen den Sonntag genannt, dass wir den brauchen können, um etwas von Jesus zu lernen, um ihn anzubeten, um ihn zu feiern. Und ich weiss, dass es immer wieder Christen gibt, die quasi dem Samstag oder den Sabbat mehr möchten betonen. Die denken, es wäre wichtig, wir würden uns auch wieder mehr dem Sabbat zuwenden, so wie es die Juden gemacht haben. Doch die Verstehung von Jesus Christus, und das ist unser Mittelpunkt, das ist das Zentrale von unserem Glauben, die steht für einen Neuanfang und die steht für einen Sonntag. Und das ist das Bild von dem Neuanfang. Und darum finde ich, dürfen wir den Sabbat Sabbat sein lassen. Wir wollen ihn nicht schlecht machen, wir dürfen niemandem schlecht reden, aber wir sind mit Jesus unterwegs. Und wir sind im neuen Bund. Und der Sonntag steht für den neuen Bund. Für uns zählt einzig der erste Tag der jüdischen Woche. Also nicht unser Montag, sondern der von der jüdischen Woche. Unser Sonntag. Das ist unser Befreiungstag. Ich weiß nicht, ob wir heute Morgen aufgestanden sind und gedacht haben, cool, mein Befreiungstag. Aber so könnte man den Sonntag mal sehen. Sonntagmorgen aufstehen und sagen, danke Jesus, heute ist mein Befreiungstag. Es ist der Tag, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Danke Jesus, heute feiere ich den Tag, wo dein Heilige Geist auf die Welt gekommen ist, zu den Christen gekommen ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir uns wieder im Sabbat zuwenden, wieder im Gesetz zuwenden. Jesus Bild vor Augen gehabt wie ein Gefangener, der wieder frei geworden ist. Möchte er wieder zurück hinter Gitter? Nein. Es gibt keinen Grund, dass wir uns wieder im Sabbat zuwenden. Lasst uns viel mehr den Sonntag quasi wieder ganz neu einfach als Tag von Jesus anschauen. Es ist gut, dass wir ihn frei behalten, wenn möglich. Es ist gut, dass wir nicht arbeiten, wenn möglich. Aber das Gesetzliche, das wir manchmal noch dem Sonntag mit anhängen wollen, das braucht es nicht mehr. Sondern wir wollen einfach den Sonntag als Tag von Jesus feiern. Und die Zeit nutzen, uns Jesus zuzuwenden. Es geht nicht mehr um Verbot, sondern es geht eben darum, dass ich mir den Tag Jesus frei halte. Ich bete mit uns. Hey Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen. Heute ist dein Tag. Danke, dass heute unser Erlösungstag ist. Dass wir den heute feiern an diesem Sonntag. Deine Auferstehung. Es ist unsere Auferstehung geworden. Wir haben Zugang zum Himmelreich. Wir sind Kinder vom Vater, von Gott. Uns ist ewiges Leben versprochen. Dank deiner Auferstehung, dank deiner Treue und deiner Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir den Sonntag wieder mehr in diesem Verständnis feiern. Ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei. Danke, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast und uns gegeben hast. Auch das Geschenk, wenn wir viel mehr ehren, wenn wir dich viel mehr dafür loben und preisen, Herr. Und ich danke dir aber auch, dass du gegen Pharisäer hingestanden bist, Jesus. Du bist einer, der hingestanden ist, der nicht von dieser Macht sich hat abschrecken lassen, der nicht ein bisschen beigegeben hat, dieser kleinkarierten Auslegung, sondern du bist hingestanden und du hast sie überführt. Weil du ihre Gedanken gekannt hast, weil du ihre Taten schon gewusst hast, was sie planen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du auch uns immer wieder überführst. Wenn wir mal etwas Böses denken, wenn wir etwas Böses planen, bist du gnädig mit uns und überführ du uns rechtzeitig. Dass wir noch sagen können, nein, stopp. Vergib du uns, Jesus. Nicht, dass wir es ausführen müssen. Nicht, dass wir schon in Versuchung kommen, das zu tun. Ich danke dir, dass du einfach mit uns bist. Und du für uns schaust. Und über allem einfach die Gnade und die Liebe steht. Amen.